Also wenn Sie einen hochqualifizierten ITler haben mit guten Englischsprachkenntnissen, der ist nicht das Integrationsproblem. Ist ja nicht so, dass wir nur hochtalentierte Jungs an der Spitze haben und dann kommen irgendwie grenzdebile Frauen, die deren Job haben wollen. Jetzt sagen wir zwar immer, ja, Mann und Frau sind gleichzeitig dafür verantwortlich, aber am Ende wissen wir doch, wie die Sache läuft. Ich weiß jetzt nicht, ob Herr Scholz der Womanizer hier ist.
Vorläufige amtliche Ergebnisse. Klarer Gewinner dieser Wahl.
Das deutschlandweite Rekordergebnis.
Der große Moment dieses Wahlkampfs.
Der überragende Wahlsieger.
Es gibt eine absolute Mehrheit.
Eins trifft auf die allermeisten Politikerinnen und Politiker zu. Die Überzeugung, die besten Ideen für dieses Land zu haben. Das Problem ist, oft enden sie in Koalitionen als halbgare Kompromisse. Denn absolute Mehrheiten gibt's heute kaum noch. Bei uns schon. Wir wollen von unseren Gästen wissen, was wären Ihre drei wichtigsten Projekte, wenn Sie mit Ihrer Partei alleine regieren könnten. Das klären wir jede Woche in diesem Podcast.
Und das klären wir auch diese Woche wieder im Podcast. Hallo an alle, die zuhören. Mein Name ist Viktoria Reichelt und ich freue mich, wenn ihr als erstes mal diesem Podcast folgt und uns eine Bewertung da lasst. Das hilft uns nämlich enorm. Und heute begrüße ich hier in der wunderbar pinken absoluten Mehrheit im Studio Julia Klöckner von der CDU. Herzlich willkommen.
Hallo, freue mich sehr.
Wie fühlt es sich denn an in diesem Gedankenexperiment hier? Sie mit der CDU die absolute Mehrheit.
Schönes Gefühl, aber man spürt dann auch Verantwortung natürlich, ja, weil es dann 100% sozusagen ist, gell? Also wenn man die absolute Mehrheit ist und absolute Mehrheit hat und alleine für was verantwortlich ist, sind die Fehler dann auch 100% bei einem. Man kann sich sehr stark dann messen lassen.
Wir sind gespannt auf die nächste Bundestagswahl. Ja. Für alle Hörer und Hörerinnen, die Sie vielleicht noch nicht ganz so gut kennen, hier ein ganz kurzer Abriss über Ihre bisherige Laufbahn. Sie sind in Rheinland-Pfalz geboren, haben Politikwissenschaft, katholische Theologie und Pädagogik studiert und sind schon eine ganze Weile in der Politik. Ich glaube, 1997 sind Sie in die Junge Union eingetreten und seitdem ist viel passiert. Sie sind aktuell Mitglied des Bundestages, Sie sind wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Sie waren aber auch schon Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft und auch ganz viele andere Dinge. Mhm. Ich frage mich immer, wenn ich dann so einen Lebenslauf durchscrolle, welcher Job hat Ihnen persönlich am meisten Spaß gemacht?
Sie haben einen wichtigen Job übersprungen. Das ist ein Job so ähnlich, wie Sie ihn auch haben. Ich habe eine journalistische Ausbildung gemacht und wurde Redakteurin und Chefredakteurin. Also das heißt, vor der Politik habe ich auch mal was anderes gemacht. Und das ist, also auf Ihre Frage zu antworten, eigentlich, das finde ich mit Grundlegendste gewesen, dass ich nicht direkt von der Unibank auf die Bundestagsbank bin, sondern wirklich auch Gehaltsverhandlungen gemacht habe, habe eine Zeitschrift mitgegründet, gearbeitet habe, Kritik gekriegt, habe Lob gekriegt. Also all das, was jeder Arbeitnehmer sonst auch hat. Und ja, dass man auch mal bangt und mal Sorge hat. Ich meine, das hat man als Politiker auch natürlich. Aber es ist ganz gut, wenn man vorher auch mal woanders gearbeitet hat und nicht nur in der Politik.
Und vor dieser Karriere als Redakteurin ja auch im Bereich Essen, Trinken, Genuss. Oder Sie waren ja davor sogar schon Königin. Einmal Weinkönigin im Anbaugebiet Nahe und dann deutsche Weinkönigin. Und ich war total überrascht zu lesen, was man alles können muss als deutsche Weinkönigin. Da gehen ja zahlreiche Prüfungen vorweg, ne? Weinanbau, Weinausbau, das ist ja eine ganze...
Weinrecht, Weinchemie.
Ja, das ist, also ich war total überrascht davon, was man zu Wein alles lernen kann. Wie sind Sie denn darauf gekommen?
Bin sozusagen mit der Flasche groß geworden. Ich bin im Weingut groß geworden. Meine Familie hat seit vielen Generationen betreibt Weinbau. Und ich habe auch meine Magisterarbeit über die europäische Weinbaupolitik geschrieben. Und ja, wenn man so in diesem Umfeld groß wird, und dann hat man sicherlich auch eine Affinität dazu. Und mich hat das immer interessiert, auch alles rund um den Wein. Mein Bruder selbst ist studierter Önologe. Der hatte immer über seinem Bett hatte den Zitronensäurezyklus hängen gehabt, weil er dachte, irgendwie geht das dann in den Kopf schneller rein. Also kurzum, wenn man in einer Weinregion groß wird, wird man irgendwann auch gefragt, ob man für dieses Amt der Weinkönigin kandidieren will. Und beim Amt der deutschen Weinkönigin sind sie natürlich in einer anderen Klasse schon. Das heißt, sie sind weltweit unterwegs, müssen mindestens eine Fremdsprache sprechen und halt das Thema auch in- und auswendig kennen, wenn es dann wirklich um den deutschen Weinbau geht.
Ich habe mich dann auch gefragt, wie viele Weintastings haben Sie in Ihrem Leben schon gemacht?
Unzählige.
Unzählige,
ja.
Hunderte.
Bestimmt, ja.
Wir haben ein kleines Spiel vorbereitet zu diesem Thema Weintasting, auch ein kleines Gedankenexperiment. Ganz einfache Prämisse, Sie müssen immer quasi einen rauswerfen. Ich gebe Ihnen zwei zur Auswahl.
Okay. Ich sage immer den ich rauswerfe oder den ich behalten will?
Den Sie sich entscheiden, der bleibt da. Gut. Mit wem würden Sie am liebsten zusammen jetzt ein Weintasting machen, Karl Lauterbach oder Olaf Scholz?
Olaf Scholz, dann bleibt mir mehr übrig.
Olaf Scholz oder Christian Lindner?
Christian Lindner.
Christian Lindner oder Robert Habeck?
Robert Habeck.
Robert Habeck oder Annalena Baerbock?
Robert Habeck, weil der braucht länger, um zum Gedanken dann zu kommen.
Okay. Also ein längerer Amt.
Ja.
Robert Habeck oder Friedrich Merz?
Friedrich Merz.
Friedrich Merz oder Angela Merkel?
Beide endlich mal wieder zusammen.
Das geht nicht, sie müssen einen rauswerfen.
Das geht nicht. Na dann zum Geburtstag, die Angela Merkel. Sie hat ja ihren 70. Wird mit ihr anstoßen.
Angela Merkel oder Jan Böhmermann?
Angela Merkel.
Angela Merkel oder Oliver Welke?
Angela Merkel.
Angela Merkel oder Alice Weidel?
Angela Merkel.
Es bleibt also Angela Merkel. Alles Gute nachträglich noch an dieser Stelle. Damit wir an diesem Podcast jetzt natürlich aber nicht nur über Wein reden, wollte ich mit Ihnen gerne über das Thema sprechen, was gerade vielleicht auch im deutschen Sommerloch so allumfassend ist, nämlich die politische Situation in den USA beziehungsweise der Wahlkampf zwischen Präsident Joe Biden und Trump. Der ist ja total bewegt schon. Erst haben wir über den gesundheitlichen Zustand von Joe Biden gesprochen. Dann gab es dieses Attentat auf Trump. Und aktuell war auch der große Tag der Republikaner, an dem sich die Partei nochmal zusammengefunden hat. Und da ist ja auch Ihr Kollege Jens Spahn vor Ort als politischer Beobachter. Und der hat etwas gesagt, was ich sehr bemerkenswert fand. Er sagte, wir müssten mehr versuchen, das Verbindende statt das Trennende zu suchen, wenn es zu Donald Trump kommt. Auch wenn er es verwirrend fände, wie Donald Trump beispielsweise mit dem Sturm auf das Kapitol umgehe, sagte er doch, Zitat, wenn ich auf die Inhalte schaue, gibt es viele Themen, bei denen wir Gemeinsamkeiten haben. Das hat mich überrascht. Würden Sie da mitgehen mit Herrn Spahn?
Er hat vollkommen recht. Also zum einen, dass man miteinander im Gespräch sein muss. Ich meine, wenn man zum Emir nach Katar fährt, wird man auch zu einem Donald Trump erst recht in die USA fahren, auch weil er ihm nicht, wenn einem Herr Trump nicht passt, vielleicht, wenn man sich jemand anderes wünscht. Aber die USA sind nach wie vor unsere Verbündeten und die USA sind mehr als ein Präsident, der das 2 Jahre ist oder dann wiederholt, dann nochmal 2 Jahre eben schon vorher gewesen ist. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, sollten wir einen Präsidenten aus den Vereinigten Staaten immer ernst nehmen. Mhm. Zu den Inhalten, Stichwort wirtschaftliche Stärke. Das heißt, die USA versuchen ja Klimaschutz und also Ökologie und Ökonomie, also auch das Wirtschaften, dass es sich rechnet, miteinander zu verbinden. Das halte ich auch für richtig im Übrigen.
Aber ist das ein Trump-Thema?
Es ist auch ein Trump-Thema, weil er das auch erkannt hat. Im Übrigen hat Präsident Biden ja einiges von Trumps Regierungszeit auch übernommen gehabt. Wo ich große Sorgen habe, ist das Thema Protektionismus, das heißt das Thema Zölle. Mhm. Wir haben die große Auseinandersetzung, sehen wir zwischen den USA und China natürlich. Wir sehen dann, dass wir quasi ein sogenannter Kollateralschaden dann auch sind, dahingehend, dass die Chinesen das, was sie auf dem amerikanischen Markt nicht absetzen können, auf unseren europäischen Markt drücken. Und wir jetzt natürlich auch sehen, Stichwort auch Zölle, Ausgleichszölle auf Autos, E-Autos. Das alles, also geopolitisch hat sich viel verändert, ja. Aber ich sage nochmal, da ich auch Mitglied in der Atlantikbrücke bin, und das sind Journalisten sind da drin, Politiker sind drin, Unternehmer sind drin, Künstler sind drin, sehr, sehr unterschiedlich. Und da wird klar, dass die Beziehung Deutschland und USA etwas so Langwieriges ist und das wird auch nicht erschüttert werden, wenn 2 Jahre lang es vielleicht sehr ruckelt.
Nochmal Stichwort Protektionismus. Sie sagen ja, Strafzölle, jetzt Thema China.
Es sind keine Strafzölle, es sind Ausgleichszölle, es ist was anderes. Strafzölle gibt es laut der Grundlage nicht.
Gut, aber wenn ich jetzt an Trump denke, an dieses America First, was ja auch auf den Kappen steht, dann steht der ja auch für einen gewissen Protektionismus, nämlich ja, America First.
Absolut, sage ich ja auch. Also die haben zum Beispiel auch übrigens Präsident Biden, auch sehr protektionistisch mit dem Inflation Reduction Act, der besagt, dass Produzenten in den USA oder Produzenten aus dem Ausland dann eine Förderung bekommen, wenn sie in den USA produzieren und Rohstoffe aus den USA auch nutzen. Also das ist schon recht protektionistisch. Da schenken die beiden sich nichts. Der Ton ist anders, ganz klar. Und insofern ist es immer schwierig, in die USA jetzt Empfehlungen aus Deutschland rauszugeben, wer jetzt der bessere Kandidat bei den Demokraten ist, ja oder nein. Also das ist, ich habe eine Amerikanerin neben mir sitzen gehabt, als ich auf dem Weg nach Berlin jetzt war, und die erzählte mir aus ihrer Sicht, wie sie es wahrnimmt, wenn Europa das eigene Land quasi kommentiert. Und sie ist weder Demokratin noch Republikanerin, aber sie war am Ende dann für Präsident Trump oder für einen zukünftigen Präsidenten Trump. Und da haben wir intensiv diskutiert.
Okay. Spannend. Auch Sie haben uns ein Zitat mitgebracht, das Sie politisch geprägt hat, vielleicht auch politisiert hat. Welches ist das?
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Grundgesetz, Präambel, jetzt sagt man, oh, schon ewig gehört und so oft schon gehört. Aber mich hat es deshalb geprägt, auch weil es sehr, sehr viel über unser Menschenbild aussagt. Die Grundlage, die Zusage. Und jetzt bin ich Christin, ich habe Theologie studiert und ich finde es auch eine wunderbare Zusage an uns Menschen, egal wer wir sind, egal was wir sind, egal wo wir herkommen, wo wir hinwollen. Ob wir krank, ob wir gesund, ob wir schnell oder langsam sind, ob wir sitzen geblieben sind oder Nobelpreisverdächtig. Wir sind alle gleich viel wert, vor Recht und Gesetz und in der Würde gleich viel wert. Und das heißt am Ende, dass selbst auch ein Krimineller zum Beispiel in einer Demokratie nie seine Würde verlieren kann. Das heißt qua Mensch sein. Und das heißt für mich dann das ist so die letzte rote Linie, die wir haben müssen in unserer Gesellschaft, auch in politischem Handeln und Tun.
Das ist total interessant, weil Ihr Kollege Herr Lindemann, der hat ein Adenauer-Zitat mitgebracht, wenn mich nicht alles täuscht. Und Philipp Amthor war auch schon hier. Der hat die deutsche Nationalhymne, glaube ich, auch zitiert. Das ist total interessant, weil die Grünen, die bringen dann immer so Popsongs mit, Zitate aus Popsongs. Da ist Ihnen jetzt aber keins eingefallen, was Sie...
Auch Popsongs gibt's auch gute, keine Frage. Also ich finde Gloria Gaynor super, da kann man tanzen. I will survive, passt zu jeder Situation, selbst im Studium oder sonst was dazu. Nein, aber mir ging es schon darum, so habe ich eben auch verstanden, egal was man macht, und das bezieht sich nicht nur auf Politik übrigens, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das gilt für jeden in seinem Alltag, wie er mit anderen umgeht. Egal wen er trifft im Dienstleistungsbereich, wenn er irgendwo an der Kasse steht oder wenn er sieht, dass jemand echt ein Problem im Straßenverkehr hat oder jemand, der gebrechlich ist. Sag ich mal, Leute, immer vor Augen führen, die Würde des Menschen ist unantastbar und jeder braucht eine Hand, wenn wir ins Leben reingehen und wenn wir rausgehen.
Was hat Sie denn politisiert, als Sie 1997 zur Jungen Union gekommen sind?
Die Grillfeste waren ganz schön.
Ja, die waren besser als die bei der Grünen Jugend?
Nein, da war ich nicht.
Haben sich nicht angeguckt?
Nein, da war ich nicht. Ich überlege gerade nochmal, was hat mich... Mich hat eigentlich mein Sozialkundelehrer politisiert. Ich hatte wirklich einen richtig guten, der hat immer diskutieren wollen. Und hat immer versucht zu widersprechen. Also klar kann man was auswendig lernen und runterleiern. Aber es zu begründen, das ist wichtig. Und dann hatte ich noch einen Politikprofessor, der in den Prüfungen noch sonst nie abgefragt hat, sondern wollte immer eine These hören. Und er hat die Gegenthese eingenommen. Und er wollte rausfinden, ob man mit dem Gelernten argumentieren kann. Und das hat mich sehr politisiert. Und dann zur Partei, das weiß ich noch wie heute, wir sollten die Grundsatzprogramme von Parteien vergleichen. Und ich hatte gezogen Union, also CDU, und die damalige PDS. Und ich meine, das ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Also bei der CDU, dass die Freiheit und die Personalität des Menschen im Mittelpunkt steht, dass er die Freiheit braucht, um sich zu dem zu entwickeln, zu dem er angelegt ist. Dann die Subsidiarität, also Eigenverantwortung. Und dass der Einzelne zählt und nicht das Kollektiv. Und dann auch das Verständnis von Solidarität, das ist die Hilfe zur Selbsthilfe, also Hilfe akut, aber dann auch zur Selbsthilfe, dass man eben nicht institutionell abhängig wird, damit wieder die Freiheit da ist, Stichwort Personalität.
Total interessant, wie einen manchmal so Lehrer oder Lehrerinnen prägen, irgendwie jahrzehntelang. Ne? Ich habe auch meinen Beruf ergriffen, weil ich einen sehr guten Geschichtelehrer hatte. Ja? Und ich nehme mir schon seit 5 Jahren ungefähr vor, dem das mal in der E-Mail zu schreiben.
Müssen Sie machen, das habe ich, das ist ein guter Punkt. Ja. Das habe ich gemacht mit meinem Lehrer. Und er kam auch nochmal mit einer Schulklasse auch her, ich im ersten Jahr im Bundestag war. Und das habe ich ihm dann vor der Schulklasse gesagt. Das war ganz rührend, touching für uns beide.
So, jetzt begeben wir uns hier aber nochmal in dieses Gedankenexperiment Absolute Mehrheit. Für alle, die es jetzt immer noch nicht verstanden haben. Die Idee ist, dass wir von Julia Klöckner jetzt hören, was sie als erstes machen würde, umsetzen würde, wenn sie eben mit ihrer Partei die absolute Mehrheit in Deutschland hätte. Und das erste Thema finde ich ein sehr spannendes. Wir hören direkt mal rein.
Seit mehr als einem Jahrhundert haben Frauen in Deutschland das Recht zu wählen und gewählt zu werden. Trotzdem sind sie in der Politik unterrepräsentiert. Laut einer Studie des Statistischen Bundesamtes liegt der Frauenanteil im Deutschen Bundestag 2024 bei etwa 35%. Und die Wissenschaft zeigt, Gender-Stereotypen prägen schon früh die Karriereambitionen von Mädchen. Beruf und Familie unter einem Hut zu bekommen, erschwert es häufig besonders Frauen, sich für politische Ämter zu engagieren. Um solchen Hürden entgegenzuwirken, gibt es in einigen Parteien zum Beispiel Frauenquoten. Reicht das denn aus, um diesem Ungleichgewicht entgegenzuwirken?
Reicht das aus?
Es reicht nicht aus.
Was machen wir?
Erstens, Frauenquoten oder Quotierungen führen am Ende ja nicht dran vorbei, dass wir ja freie Wahlen haben. Mhm. Also das heißt, dass dann auch gewählt wird auf den Listen beziehungsweise in den Wahlkreisen etc. Und deshalb glaube ich, ist ein ganzer Strauß wichtig, vor allen Dingen, dass wir es uns nochmal vor Augen führen. 51% unserer Gesellschaft sind Frauen. Und die Anliegen von Frauen, die Tonalität von Frauen, das Adressieren von Frauen ist so wichtig, dass wir das nicht nur Männern überlassen. Wir brauchen auch Männer, nicht, dass die jetzt ins Koma irgendwie fallen. Also wir brauchen beide und wir brauchen das auch deshalb, weil verschiedene Lebensphasen auch andere Arten von Sichtweisen brauchen, Lebensphasen, aber auch Betroffenheiten. Und deshalb sind es zwei Worte eigentlich, die ganz wichtig sind, um Frauen stärker in die Politik zu bekommen. Das ist einmal Vereinbarkeit, dieses große Wort, und das zweite ist Kultur. Mhm. Und Vereinbarkeit heißt, zu vereinbaren mit den, also Frauen spricht man dann an, wenn sie erkennen, dass Politik vereinbar ist mit ihrem Lebensentwurf. Und damit meine ich nicht nur jetzt das Thema Care-Arbeit, also für Kinder oder für die Eltern, die vielleicht pflegebedürftig sind, sondern grundsätzlich, was sind Lebensphasen, beziehungsweise ist Frauen wichtig? Und Frauen sind nicht diejenigen, die nur dran denken, ob sie jetzt 3, 4, 5 Stunden in irgendeiner Sitzung sitzen, Stichwort auch Kultur, sondern sie sind sehr, sehr zielorientiert. Sie wollen sehen, dass das, was sie machen, auch ein Ergebnis hat. Und deshalb nochmal Vereinbarkeit, das hat was mit Familie natürlich zu tun, hat was damit zu tun, dass sonntags möglichst keine Sitzungen sind. Auch das kann man regeln. Dass Uhrzeiten eingehalten werden, dass das auch mit den Schließungs- und Öffnungszeiten auch von Kitas zu tun hat. Jetzt sagen wir zwar immer, ja, Mann und Frau sind gleichzeitig dafür verantwortlich, aber am Ende wissen wir doch, wie die Sache läuft. So, und da müssen wir wirklich dem entgegenkommen, auch als Parteien. Und ich sage auch ganz wichtig, Stichwort Kultur, wir brauchen ein viel stärkeres Menti-Programm für Frauen. Mhm. Die junge Frauen lassen sich öfter ins Boxhorn jagen.
Was war denn so ein Punkt in ihrem Leben, in ihrer Karriere, an der sie es schwierig hatten, vielleicht mit Vereinbarkeit und Karriere? Mhm.
Ich weiß nicht, ob ich da ein gutes Beispiel dafür bin. Ich selbst bin ja groß geworden, ganz traditionell in einer Weingutsfamilie, mehrere Generationen. Ich ging immer davon aus, ich werde junge heiraten, werde Kinder haben, werde genauso leben. Und während ich da klassisch von ausging, habe ich genau das andere Leben gelebt. Mhm. Das ist vielleicht auch so, wenn man so groß wird, dass auch mein Vater, der ja eher so konservativ war, der war aber total progressiv, wenn es um seine eigene Tochter ging, der immer sagte, was du machst, ist ganz egal, aber du musst die Optionen haben und lass dir keine Optionen nehmen. So, und deshalb kann ich nur sagen, danke Alice Schwarzer, die vielleicht mal ziemlich nervig auch war und quer im Stall stand, aber sie hat Dinge für meine Generation, ich bin 1972er Jahrgang, echt Dinge erkämpft, für die wir nicht mehr kämpfen mussten. Wir mussten sie umsetzen, das ja. Aber sie hat sie erkämpft. Und wo bin ich mal als junge Frau? Das habe ich schon gemerkt. Da geht es nicht um Vereinbarkeit, sondern da bin ich wieder
vielleicht
bei Kultur.
Vielleicht um Kultur, ne?
Da bin ich bei Kultur. Dass man junge Frauen, die jetzt auch gesagt haben, ja, ich gucke halt, dass die Hose passt zur Bluse, ja, die jetzt dann in so eine Ecke gleich mal gesteckt worden sind. Oder dass ich mal Weinkönigin war. Die meisten Männer nutzen das dann nicht. Und die wissen ja gar nicht, dass man als deutsche Weinkönigin ein paar Sachen wissen muss, die er wahrscheinlich nicht weiß. Mhm. Aber das wird dann häufig genutzt, um so eine Frau so ein bisschen klein zu halten. Dann wurde der Arm um einen gelegt bei Fotos oder am besten noch auf die Schulter drauf. Um gleich auch, das ist vielleicht eine subtile Machtdemonstration. Sowas passiert mir heute sicher nicht. Mhm. Also das kriegen die auch mit. Und dann habe ich auch immer gesagt, lass uns mal über den Antrag sprechen und nicht über meinen Blazer oder mein Kleid, was ich anhabe, weil das ist jetzt mal meine Sache und nicht das, warum ich hier im Deutschen Bundestag bin.
Stichwort Kultur, das ist vielleicht auch ganz unterschiedlich bei den verschiedenen Parteien. Ich habe mir mal angeguckt, wie so die Frauenanteile bei verschiedenen Parteien sind. Der Frauenanteil in Ihrer Partei in der CDU liegt bei 26,6%, also nochmal weniger, als jetzt generell Frauen im Bundestag vertreten sind. Die AfD hat 18,7% Frauenanteil. Auf dem ersten Platz sind aktuell die Grünen mit 42,3%. Die sind da Spitzenreiter. Warum fühlen sich junge Frauen bei den Grünen eher befähigt, eine politische Karriere zu machen als in ihrer Partei?
Naja, wenn sie eine Doppelspitze haben und es heißt, es muss immer eine Frau dabei sein, dann sagt man, klar, dann ist die Chance schon mal eine ganz andere. Ich halte von Doppelspitzen nicht sehr viel, also jetzt mal in solchen Führungsfunktionen. Doppelspitzen können durchaus, ich sage jetzt mal, bei Arbeitsstellen oder so, da kann man schon zurechtkommen. Aber im Politischen, das sehen wir ja auch, wie häufig das auch nochmal innerparteilich auch Sprengstoff birgt. Also, und je nachdem, in welcher Funktion man gerade ist, muss es Klarheit auch geben. Also wir sind jetzt nicht die Partei der Doppelspitze. Das ist der Punkt. Wir sind aber die Partei, die bisher die einzige Frau als Kanzlerin gestellt hat. Wir sind die Partei, die Ursula von der Leyen als erste Verteidigungsministerin als Frau gestellt hat und als Kommissionspräsidentin gestellt hat. Ich sag mal, wir sind in der Spitze, also wenn es um so Spitzenpositionen geht, da sind wir schon sehr stark mit Frauen vertreten, aber in der Fläche, in der Breite. Da ist es, tun wir uns schwerer.
Das ist ganz interessant. Da habe ich nämlich ein Foto gesehen aus 2017 mit diesem Triptychon, das Sie gerade beschrieben haben. Das war Merkel, Kramp-Karrenbauer und von der Leyen, die da saßen. Beim letzten Parteitag sind das ja dann aber Söder, Merz und Wüst, die dann quasi so zu dritt vereint auftreten, die drei mächtigsten Männer in der Union. Der Frauenanteil hat ja nicht wirklich stark zugenommen bei Ihnen.
Na, das stimmt jetzt so nicht. Also es gibt auch Bilder, wo Sie Frau von der Leyen auf unserem Parteitag mit Herrn Merz sehen und mit anderen Frauen. Also man kann sich auch immer das Bild aussuchen, was man gerne hätte. Weil Bayern hatte ja noch nie eine Frau als Ministerpräsidentin.
Ja, es gibt auch keine weibliche Ministerpräsidentin von der CDU.
Ja, ist so, aber gab's schon vorher. Also Annegret Kramp-Karrenbauer etc. Also ich meine insofern, der Punkt, man muss glaube ich auch Acht geben, dass das nicht alleine immer das Argument ist. Ich verbinde das dann immer auch damit, was diese Frau kann. Weil ganz häufig man dann in die Falle tappt von vielen Jungs, die das dann gerne hätten, die dann sagen, aber qualifiziert muss sie sein. Logo muss sie qualifiziert sein, aber die Jungs auch. Aber erst wenn auch mittelgute Frauen in Führungspositionen sind, dann haben wir Gleichberechtigung. Bei Cum-Ex fällt mir jetzt keine Frau ein, außer eine Richterin, die da ambitioniert war. Oder bei der Weltwirtschaftskrise fallen mir auch nicht so viele Frauennamen ein. Gell, ist ja nicht so, dass wir nur hochtalentierte Jungs an der Spitze haben und dann kommen irgendwie grenzdebile Frauen, die deren Job haben wollen. Das ist ja nicht der Fall. Gell? Und deshalb sage ich, aber nochmal, wir brauchen auch viel stärker diese Menti-Programme. Das heißt, dass wir dort, wo Frauen dann aus Zögerlichkeit abbiegen und zurückziehen, dass wir sie dort stärken. Ich glaube, auf dem Weg müssen wir sie begleiten, weil wir haben viele, die Interesse haben. Bei mir machen viele junge Frauen Praktikum. Gar nicht so, weil ich jetzt irgendwie frauenpolitische Papiere auflege, sondern die sehen eine Frau in einer Funktion und das macht es ihnen dann leichter, sich selber das vorzustellen.
Ich würde trotzdem gerne nochmal auf Ihren Vorsitzenden zu sprechen kommen, Friedrich Merz, weil es ist ja bekannt, dass in den Zahlen den weniger Frauen wählen als Männern. Also es ist nicht unbedingt ein Kandidat, der bei Frauen wahnsinnig beliebt ist. Sie haben jetzt gesagt, Sie sind als Partei kein Fan der Doppelspitze, aber spielt sowas dann nicht auch da rein, einen Vorsitzenden zu haben, der einfach bei jungen Frauen nicht so gut ankommt?
Na, ich weiß jetzt nicht, ob Herr Scholz der Womanizer hier ist, weil, also würde ich jetzt auch nicht sagen. Und zum anderen muss man auch nicht mit ihm in Urlaub fahren, sondern er soll unser Land ordentlich regieren.
Aber man muss ihn wählen aus Ihrer
Sicht.
Er
soll unser Land ordentlich regieren. Und wenn man jetzt die aktuellen Umfragen anschaut, sieht es ziemlich gut aus. Also er ist mit Abstand jetzt gerade vorne, um es kurz zu sagen. Also man wird es nie allen gerecht machen können. Und er wird jetzt auch nicht seine feminine Seite, die er, wenn er sie hätte, weiß ich jetzt nicht, könnte er sie zeigen. Wenn er sie nicht hat, wäre es blöd, wenn er eine vorgeben würde. Aber er hat, und das glaube ich, sagt auch viel über ihn aus, wenn man seine Frau kennt, eine Richterin, selbstbewusst, eine ganz starke Frau, wenn man seine Töchter kennt, wenn man mitbekommt, wie er auch im Team umgeht. Vielleicht muss man da ein bisschen mehr auch einen anderen Friedrich Merz.
Kommunikationsproblem.
Könnte auch sein, auch einen anderen Friedrich Merz auch zeigen. Also ich erlebe ihn als totalen Teamplayer und jemand, der bei Kolleginnen, die zum Beispiel jetzt ein Kind bekommen haben, die andere, ja, Anfragen mal haben oder sowas, wo er ganz klar Wert drauf legt, dass er sagt, hier sind jetzt nicht nur Anzugträger.
Ich fasse nochmal zusammen. Also es ist eine Frage der Kultur, der politischen Kultur generell. Es ist eine Frage von Vereinbarkeit. Ist es auch eine Frage von Themen. Weil ich habe dann so überlegt, jetzt zum Beispiel bei den Grünen, finde ich da vielleicht als junge Frau, die in einer Großstadt wohnt, mehr Themen, die mich direkt adressieren?
Ist eine gute Frage mit den Themen. Die Themenprioritäten wechseln aber sehr stark. Also ich kann Ihnen sagen, bei mir spielt das Thema bei den jungen Frauen Sicherheit eine echt große Rolle. Und das wechselt ja. Und das Thema Sicherheit, also eigene körperliche Sicherheit, die Frage, bin ich im Leben sicher, fühle ich mich bedroht? Das ist ja Gefühl und Fakten sind ja auch, gehen manchmal auseinander. Aber auch jetzt aktuell das Thema Migration spielt eine ganz große Rolle, wo man eigentlich sagen würde, oh, das ist ein Männerthema, Sicherheit. Das Thema Familie, Frauen, diese weicheren Jugend, diese Themen sind Frauenthemen. Das erlebe ich anders mittlerweile. Vielleicht ist es auch eine Generationensache. Wenn Klimaschutz Konjunktur hat, klar, dann haben die Grünen größeren Zulauf.
Ich komme nochmal auf den Begriff Quote. Das ist ja ein wahnsinnig aufgeladener Begriff. Und Sie selbst haben in der Vergangenheit sich auch schon mal vom Begriff Frauenquote so ein bisschen distanziert, weil Sie ihn abwertend finden. Gehen Sie da noch mit?
Ich hatte mich nicht distanziert, sondern ich habe verschiedene Phasen gehabt. Als Studentin zum Beispiel habe ich gesagt, ich brauche keine Frauenquote. Da muss man es auch nicht beweisen. Ehrlich gesagt, ich habe da echt einen Erkenntnisweg für mich auch hingelegt. Da war das so, da haben die Jungs, die Kollegen gefragt, Mensch, kriege ich mal deine Unterlagen? Hat man keine Quote gebraucht. Aber im Job dann, nachher im Beruf, da merkt man dann schon, je älter man wird, umso eher versteht man das System. Und ich bin ein Fan der Quotierung, nicht einer starren Quote 50-50, zum Beispiel paritätisch, weil davon halte ich nichts. Weil das ist mit der Brechstange und Frauen dürfen auch nicht wollen. Auch das, also auch zu entscheiden, ich habe aber keine Lust darauf, das ist auch eine freie Entscheidung. Und man kann auch nicht in Berufen, wo wir viel weniger Frauen haben, jetzt sofort eine hohe Quote einführen, weil dann haben wir die Frauen immer nur auf Kommunikation und PR hocken, statt jetzt wirklich in den Themen selber drin. Ich halte aber eine Quotierung als Krücke und als Brücke hin zur Normalität wirklich für notwendig, weil von selbst passiert es einfach nicht. Mhm. Und ich wäre übrigens selber heute nicht in der Politik, hätte es nicht das Frauenquorum gegeben bei der CDU. Jeder dritte Listenplatz soll mit einer Frau besetzt sein. Das wird von einigen als Maximalforderung angesehen, ist aber eine Minimalforderung. Und das war 2002 bei der Bundestagswahl. War so, dass die Landesliste schon stand. Es war ein Wahlkreis noch nicht besetzt. Und da zögerte man, stellt man einen Mann auf. Aber es war klar, mein Wahlkreis, SPD geprägt, wir kommen wieder nicht in den Deutschen Bundestag, wenn wir einen Mann aufstellen, weil dieser Wahlkreis nicht zu gewinnen ist. Aber der Listenplatz 6 war frei. Also es hieß, nur wenn wir eine Frau bringen, dann sind wir sicher mal wieder im Bundestag über die Landesliste. So war das damals. Wir hatten da 10 Männer, die hatten alle Interesse. Aber dieser kleine Druck hat dazu geführt, dass man mich damals als Chefredakteurin ansprach, ob ich kandidieren wolle, und ich habe abgesagt. Erstmal.
Ah, okay.
Normalerweise hätten die gesagt, mir finde keinen. Und dann wäre das seinen normalen Gang wieder gegangen. Aber dieser Druck jetzt nochmal, dieses Quorums, hat dazu geführt, dass die Herren der Kreis-CDU im Kreis Bad Kreuznach sich echt angestrengt haben zu argumentieren. Und ich konnte ein paar Bedingungen stellen und dann habe ich den Sprung gewagt, kandidiert.
Sie sind also eine Quorumsfrau?
Nee, gar nicht. Das ist genau der Punkt, weil ich ja auch Konkurrenten hatte. Also das heißt, es geht ja nicht darum, dass man irgendwie jemanden ersetzt. Nein, man muss selber das dann auch zeigen. Ich würde sagen, die Quote hat mir geholfen zu zeigen, was ich kann. Ich kam über die Liste in den Bundestag und dann habe ich danach den Wahlkreis direkt gewonnen, das erste Mal für die CDU. Und das nächste Mal wieder gewonnen mit 18% Vorsprung, gegen den ich am Anfang verloren hatte. Also es heißt am Ende ja nicht, also Frauen müssen sich auch beweisen. Und wer das nicht tut, fällt dann auch raus, oder? Eine andere Frau kommt, die besser ist.
Mhm. So viel mal zum ersten Thema. Ich glaube, das ist ein Thema, da kann man wahnsinnig lange drüber sprechen. Wir haben ja aber nur bedingt Zeit und wir gucken mal in die zweite Maßnahme, die Sie mitgebracht haben. Wir versuchen ja in diesem Podcast nicht so wahnsinnig tagespolitisch zu sein. Ich glaube aber, bei dem Thema kommen wir vielleicht nicht drum rum. Wir hören mal rein.
Der deutschen Wirtschaft geht es schlecht. Mit dem Wachstumschancengesetz plant die Bundesregierung, dem entgegenzusteuern. Unter anderem mit Steuervorteilen für Unternehmen und Anreizen für ältere Arbeitskräfte. Ein zentrales Problem bleibt der Fachkräftemangel. Arbeitsminister Hubertus Heil schätzt, dass bis 2035 bis zu 7 Millionen Arbeits- und Fachkräfte fehlen könnten. Denn in den kommenden Jahren geht die geburtenstarke Babyboomer-Generation in Rente. Um diesen Mangel zu bekämpfen, möchte die Ampelregierung ausländische Fachkräfte mit Steuererleichterungen nach Deutschland locken.
Sie möchten diese Wirtschaftskrise oder diese schwächelnde Wirtschaft, bei der sich, glaube ich, alle einig sind, ne, das kann man nicht kleinreden, mit einem Sofortprogramm Wirtschaft lösen. Für alle, die vielleicht nicht so drin sind in dieser Debatte, da gab es im Februar dieses Jahres einen Brief auch an den Kanzler, in dem von der Union dieses Sofortprogramm Wirtschaft vorgeschlagen wurde. Was beinhaltet das?
Erstmal die Analyse, dass wir nicht nur eine kleine konjunkturelle Delle gerade haben, sondern strukturell wirklich ins Hintertreffen gelangen. Das heißt, Deutschland immer Wachstums- und Lokomotive. Dadurch konnten wir auch Transformation, auch Klimaschutz finanzieren. Aber wenn die Wirtschaft schwächelt, kriegen wir all das nicht hin. Das muss man sehr klar sagen, auch keinen starken Sozialstaat. Weil wir erst das erwirtschaften müssen, was wir dann verteilen. Und wir sind jetzt auf dem letzten Platz bei den Industrienationen. Wir sind haben ganz, ganz schwaches Wachstum oder Stagnation. Und deshalb haben wir
leichtes Wachstum im ersten Quartal.
Aber das kann man 0,3 kann man nicht so als wirklich als Wachstum nehmen, wenn man das noch verrechnet mit anderen Daten. Wir haben jetzt neue Prognosen, die gehen richtig nach unten. Und deshalb haben wir ein ganzes Paket vorgeschlagen. Und das würden wir machen, hätten wir die absolute Mehrheit umsetzen. Und das heißt, wir müssen zum einen die Sozialkosten für Arbeit, die liegen bei über 40%. Die müssen wir deckeln wieder. Die sind mal gedeckelt gewesen und dann wurde das aufgegeben von der Regierung. Warum? Weil Arbeit dadurch einfach teurer wird, wenn die sozialen Nebenkosten und der Arbeitnehmer hat gar nicht mehr in der Tasche. Zweiter Punkt ist, diejenigen, die Überstunden machen, die haben, wenn sie das ausgezahlt kriegen, eigentlich kaum was davon, von 1,40 €. So, und da überlegt man sich, oder man macht einen 520-Euro-Job, woanders ist aber nervig, auch obwohl der Arbeitgeber einen brauchen könnte. Das wollen wir steuerlich anreizen. Dann ein dritter Punkt, die Möglichkeit besteht, eine Wochenhöchstarbeitszeit. EU-Recht geht. Deutschland hat eine Tageshöchstarbeitszeit. Aber wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich einig sind, sagen, jetzt haben wir gerade, hier müssen wir was fertig kriegen oder haben Saison, dass man dann in der Woche keine Zeit überschreitet, die dem Arbeitnehmer sonst schaden würde. Aber dann müsste man doch ein bisschen flexibler sein und in die Tageshöchstarbeitszeit. Vierter Punkt, Steuern. Wir haben so hohe Unternehmenssteuern. Wir haben eine Steuerquote in Deutschland von 29%. Der EU-Durchschnitt ist 21%. Und man sieht, dass erstmal ein Unternehmen so vorlegen muss, 12-15% mehr Umsatz machen muss, um überhaupt diesen Wettbewerb ausgleichen zu können. Und dann gucken wir uns noch eine Stunde Arbeit an in Deutschland. Die kostet im Schnitt weit über 40 €. Und im EU-Schnitt ist er um die 31 €. Kurzum, es sind jetzt viele Zahlen. Aber diese Zahlen zeigen, dass es am Ende so schwierig ist für Unternehmen, hier zu prosperieren, wenn der Wettbewerb bessere Bedingungen hat. Und da brauchen wir einen Impuls. Nicht Subventionen zuschütten mit Geld, sondern die Rahmenbedingungen auch entbürokratisieren, schnellere Verfahren. Viele warten auf Genehmigungen. Also müsste man Genehmigungsfiktion einführen. Das heißt, wer bis in 3 Monaten, 6 Monaten kein Okay bekommen hat, der gilt als genehmigt.
Ich höre jetzt da mal raus, zusammenfassend, Wirtschaft stärken, Unternehmen entlasten, Steuerlast reduzieren. Da würde jetzt, wenn hier die Ampel sitzen würde, wahrscheinlich die Ampel sagen, das machen wir ja gerade alles schon mit dem Wachstumschancengesetz.
Das kann man so nicht sagen, dieses Wachstumschancengesetz. Das hat irgendwie 3, noch was Milliarden Euro wird eingesetzt. Nur mal die Relation für die gesamte Wirtschaft in Deutschland. In Relation, 10 Milliarden Euro hat Intel bekommen dafür, dass dieses Unternehmen nach Deutschland kommt. Also da sieht man die Relation. Das wird nicht den Impuls geben. Es geht ja auch drum, um andere Punkte, gar nicht um Geld nur, sondern um andere Impulse, wie ich eben sagte, wenn wir eine Wochenhöchstarbeitszeit hätten. Das ist so ein Punkt. Wenn wir zum Beispiel auch beim Bürgergeld anders agieren würden, so wie jetzt, ist es in einigen Bereichen, wenn Sie es ausrechnen, rechnet sich's gar nicht, überhaupt arbeiten zu gehen.
3,2 Milliarden Euro Entlastung im Gesamtvolumen vom Wachstumschancengesetz. Wie viel wäre es denn mit Ihrem Sofortprogramm Wirtschaft?
Naja, das muss man sich dann genau angucken. Ich meine, wir sind nicht in der Regierung drin, sondern wir machen Vorschläge, was notwendig ist. Und wir können ja mal gerne eine Rechnung machen. Schauen wir uns mal an, wie viele Arbeitslose wir haben. Menschen, also dazu beziehe ich, oder ich schaue auf die Bürgergeldbezieher, die arbeiten könnten, die ja gelten als nicht alle, das muss man auch sehr klar sagen, aber die, die arbeitsfähig sind, aber nicht arbeiten wollen, obwohl ihnen etwas angeboten wird. Und da haben wir wenig Sanktionsmöglichkeiten nach dem neuen Gesetz. Und wenn einer ein bisschen rechnen kann und auch sieht, dass er sowohl Wohnung als auch Energie bezahlt bekommt, wenn er dann in einen Job geht und nur ein bisschen mehr hat dafür, dass er morgens aufsteht, das kommt nicht gut. Deshalb würden wir ganz klar auch dieses Bürgergeld, so wie es jetzt ist, ersetzen durch eine andere Art von Grundsicherung und auch aktivierender sein für den Arbeitsmarkt. Das spart uns Geld beim Bürgergeld und bringt Einnahmen bei der Einkommenssteuer.
Okay, aber so ein Vergleichswert vielleicht für unsere Zuschauer oder Zuhörer, Zuhörerinnen, wie viel man mit diesem Sofortprogramm Wirtschaft, was sie ja in der absoluten Mehrheit dann bringen würden, den gibt's nicht.
Naja, Sie müssen ja, dann müssen wir uns erstmal einig sein, welches Preisschild Sie an Entbürokratisierung zum Beispiel dran heften würden. Zum Beispiel das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das deutsche. Das bedeutet für Unternehmen, dass sie zusätzlich Mitarbeiter einstellen müssen, nur zur Dokumentation. So, und wenn wir das entlassen und jetzt mal aussetzen würden, weil ja ein europäisches kommt, das ist unsere Forderung, sofort aussetzen, das würde ein Durchatmen durch diese Nation bringen. Da müssen wir jetzt mal gucken, welches Preisschild dran wäre, was das adäquat dann an Leistungen bringt, umgerechnet in Euro. Ich meine, können wir uns jetzt hinsetzen, aber ich glaube, das würde jetzt die Sendung sprengen.
Ja, ein großes Thema, was mit dieser ganzen Thematik wirtschaftliche Leistungen Standort Deutschland zu tun hat, ist ja auch der Fachkräftemangel, beziehungsweise damit zusammenhängt der demografische Wandel. Wir werden alle unglaublich viel älter. Es gibt wenig Nachwuchs und auch dem nimmt sich die Ampel ja gerade an, indem sie sagt, wir planen Steuererleichterungen für Menschen, die zu uns kommen und arbeiten. Diesen Vorschlag finden Sie nicht gut?
Natürlich ist der schlecht, dieser Vorschlag.
Warum?
Ja, wieso soll es denn Arbeiter erster und zweiter Klasse geben?
Weil wir jetzt sagen würden, wir brauchen diese Menschen aus dem Ausland, weil wir nicht mehr genug Deutsche haben, die diese Arbeitskraft in der deutschen Wirtschaft erfüllen.
Wir haben genug Deutsche, wir haben ziemlich viele.
Aber wir haben auch einen großen Fachkräftemangel.
Wir haben genug Deutsche, zwar ziemlich viele im Bürgergeldbezug. Also der Bezug von Bürgergeld ist gestiegen. Nur mal ein Beispiel bei den Jugendlichen. Ich bin für Zuwanderung, sind wir gleich dabei. Aber ich bin nicht für erster und zweiter Klasse, wessen Arbeit mehr wert ist. Schauen wir mal bei den jungen Leuten. Wer heute eine Ausbildung fertig hat, wird eigentlich vom Arbeitsmarkt aufgesogen. Die Zahl von 2022 auf 2024 derer, die Transferleistungen bekommen, derer, die eine abgeschlossene Ausbildung haben, ist von 800.000 auf über 1 Million gestiegen. Da kann ja was am Arbeitsmarktinstrument nicht stimmen. Und deshalb erstens, wir müssen diejenigen, die arbeiten können, in Arbeit bringen, die jetzt in Deutschland sind. Zweitens müssen wir alle, sowohl die, die zuwandern und arbeiten hier, als auch die, die hier arbeiten, steuerlich entlasten. Überlegen Sie mal, was das für einen sozialen Sprengstoff hat, wenn ein Arbeiter, der hier ist, jeden Tag arbeitet und der muss mehr Steuern zahlen als sein Kumpel oder sein Nachbar, der jetzt gerade zugewandert ist.
Ich habe nur zwei Gedanken. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass wir den Fachkräftemangel wahrscheinlich nicht lösen mit Bürgergeldempfängern, die zurück in den Arbeitsmarkt kommen. Zweiter Gedanke, diese Steueranreize, die Ampel jetzt versucht zu setzen, die sind ja nicht neu. Die gibt's ja in europäischen Ländern.
Ja, und aber sind die europäischen Länder dadurch besser in dieser Frage? Sie müssen doch die Kombination sehen. Wir haben die Kombination hohes Bürgergeld für die, die hier sind. Und dann soll es eine Steuererleichterung geben für die, die reinkommen. Das ist massiver sozialer Sprengstoff. Mhm. Wäre auch verfassungsrechtlich, so wie das angelegt ist oder angedacht ist, überhaupt nicht, also zumindest fraglich. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, das wird so auch nicht durch den Deutschen Bundestag gehen.
Dann frage ich mal anders. Wir sind uns einig, dass wir Leute brauchen in Deutschland, die die Arbeit machen. Wir sind uns, glaube ich, auch einig, dass Deutschland vielleicht nicht das beliebteste Land ist für hochqualifizierte Fachkräfte, die vielleicht IT-Abschlüsse haben, irgendwie in Fortschrittstechnologien. Die gucken sich an, was gibt es, ne, für kulturelle Unterschiede, was gibt es für sprachliche Unterschiede. Deutsch ist eine wahnsinnig schwierige Sprache. Deutschland ist ein wahnsinnig bürokratisches Land, haben wir auch schon drüber gesprochen. Da sage ich als IT-Experte aus Indien vielleicht,
gehe ich
nach Kanada.
Dann gehe ich, wo die Expertise. Kanada sucht sich seine Leute aber sehr intensiv auch aus. Das ist, muss man sagen, das ist, und wir haben folgenden Fehlkonstruktion in Deutschland. Bei uns ist die Arbeitsmigration und die Asylmigration zusammen. Wir müssen das trennen, ganz klar. Denn diejenigen, die einen festen Arbeitsvertrag haben aus dem Drittstaat, mit einem Arbeitgeber, hier Drittstaatler, der will hierher kommen, beide sind sich einig, der wird verrückt, bis der es überhaupt schafft, hierher zu kommen. Warum? Der muss sich einen Slot buchen bei der Botschaft im Ausland, bei der deutschen Botschaft oder beim Konsulat, um dann händisch seine Unterlagen abzugeben, um dann wieder ein Zeitfenster zu kriegen, wann darüber entschieden wird. Ja, der ist längst über alle Berge. Und deshalb sind diejenigen, also neulich sagte einer zu mir, derjenige, der Geld hat, der verlässt Deutschland und der keins hat, der kommt nach Deutschland. Der Punkt ist, wir brauchen für die Arbeitgeber, die sich um Arbeitnehmer aus dem Ausland kümmern, eine Unterstützung. Das halte ich für notwendig, als Stakeholder sozusagen. Und wir müssen eine Fastlane einrichten. Das muss digital gehen. Wer einen Arbeitsvertrag hat, der muss digital ein Okay bekommen können und dann sein Arbeitsvisum und innerhalb kürzester Zeit dann auch kommen können. Denn ansonsten Zuwanderung, wir haben nicht zu wenig Zuwanderung, nur zu wenig in den Arbeitsmarkt.
Was ist aber, wenn eine Entbürokratisierung dieses Vorgangs, den Sie beschreiben, der ist ja so, wenn das nicht reicht, wären dann diese Steuerentlastungen nicht doch ein Mittel? Weil das wird ja in anderen Ländern so gemacht. Robert Habeck sagte, wenn mehr Fachkräfte nach Deutschland kommen, weil sie hier gerne arbeiten wollen, beziehungsweise auch, weil sie diese Vergünstigungen in Anspruch nehmen, dann gewinnen wir alle.
Ja, das sind schöne Philosophensprüche jetzt auch, gewinne mal alle. Also ganz ehrlich, man gewinnt nicht alle, wenn ein Arbeitnehmer, der seit vielen Jahren hinklotzt, morgens aufsteht und seine Arbeit macht und nicht blau macht und seine Steuern zahlt, wenn der irgendwann sagt, sag mal, bin ich hier der Vollidiot, dass ich hier schon den Höchststeuersatz ab 66.000 Euro hier habe oder wie viel ist etwa diese Zahl und jemand, der gerade ein erstes Jahr da ist, der zahlt 30% weniger als ich. Das ist nicht fair. Also wir sind uns einig, dass die Steuern und Abgaben in Deutschland viel zu hoch sind und dass wir auch diese kalte Progression, die muss endlich ausgeglichen werden. Also wenn jemand zum Beispiel eine Gehaltserhöhung hat, kann es sein, dass er nachher weniger in der Tasche hat. Das ist doch irre sowas. So, es geht um Motivation und da geht es mir nicht darum, dass nicht jemand einen steuerlichen Anreiz hat, sondern dass sie alle dann auch haben, die arbeiten und das motiviert zum Arbeiten. Wer mehr leistet, soll sich mehr leisten können. Und nicht, weil dann, das kann nämlich auch dazu führen, dass dann auch Ressentiments gegeneinander auch geschürt werden. Und das ist der Punkt. Und da sage ich dann wirklich, können wir als Deutschland, also auch, wir müssen auch was für die Investoren tun, denn mit Investoren kommen auch interessierte Arbeitnehmer im Übrigen.
Ja, ich frage noch einmal abschließend, weil uns die Zeit quasi schon wieder davon rast. Was können wir tun, damit hochqualifizierte Arbeitskräfte zu uns kommen? Für Sie ist der springende Punkt die Entbürokratisierung.
Na, mehreres. Also steuerliche Erleichterung für alle und nicht diese Unterscheidung. Absolute Fastlane-Einrichtung, das heißt viel Digitalisierung und nicht so solche Hindernisse, also schnellere Entscheidungen. Drittens übrigens, was die Sprache angeht, das hatten Sie angesprochen. Es gibt Berufe, da müssen Sie nicht Deutsch sprechen. Was muss ich da einer erstmal durch einen Deutschkurs zwängen? Wenn das mit Englisch geht, ist das auch gut. Ich finde, wir in Deutschland müssen viel stärker auch Englisch akzeptieren.
Aber verlangen wir das nicht immer ganz stark von Menschen, die hierher kommen, dass sie sich unserer Kultur anpassen? Und das höre ich auch aus Ihrer Partei, dass sie relativ schnell Deutsch lernen.
Aber wir reden doch hier jetzt gerade über zwei andere Sachen. Also wenn Sie einen hochqualifizierten ITler haben, mit guten Englischsprachkenntnissen, der ist nicht das Integrationsproblem. Das wissen wir auch. Das sind die Jungs, die Frauen nicht die Hand geben wollen, die andere Argumente haben als verbale, sondern anders vorgehen. So, und ich meine, wenn wir es jetzt mal platt machen, machen wir es mal so platt. Dass Sprache und das Kultur wichtig sind, sie zu verstehen, sich auch anzupassen. Ja, aber wenn wir im IT-Bereich sind, wenn wir im Aviation, also im Flugbereich oder in diesen Bereichen sind, im Ingenieurbereich, wo sie auch Englisch sprechen, wo sie das meiste schon in Englisch machen, dann ist es gut, wenn jemand Deutsch sprechen kann. Ist das schön für sein soziales Leben nach Feierabend, aber für den Job, den er da hat. Also es geht ja um die Jobanwerbung. Ist jetzt nicht die Frage, ob er jeden Dialekt noch irgendwie drauf hat.
Julia Klöckner zur großen Wirtschaftswende in Deutschland. Ein super komplexes Thema mit vielen Dimensionen. Das war jetzt ein kleiner Ritt dadurch. Und wir hören uns mal die dritte Maßnahme an, die Julia Klöckner mitgebracht hat. Und das finde ich eine besonders spannende. Die hat nämlich noch nie jemand mitgebracht.
Menschenleben durch Organspenden retten. Für 73% der Deutschen klingt das nach einer guten Sache. 32% sind allerdings nur bereit zu spenden. Das ergab im vergangenen Jahr eine Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Dennoch bleibt die Zahl der gespendeten Organe erschreckend niedrig und die Zahl der SpenderInnen stagniert. Zum Ende des Jahres 2023 wurden laut der Deutschen Stiftung Organtransplantation etwa 8.700 Organe benötigt, jedoch nur ca. 2.800 gespendet. Im internationalen Vergleich hinkt Deutschland hinterher. Um das zu ändern, wird immer wieder über die Widerspruchslösung diskutiert. Nach dieser Regelung wäre jede Person von Geburt an Organspenderin, es sei denn, sie widerspricht ausdrücklich zu Lebzeiten. KritikerInnen sehen in ihr einen Zwang zur Organspende und warnen davor, Schweigen als Zustimmung zu interpretieren.
Thema Organspende. Warum ist Ihnen das so ein großes Anliegen, dass das eine Ihrer ersten drei Maßnahmen wäre? Mhm.
Weil es hier ums Leben und um Lebensqualität geht und nicht um Egoismus. Jeder kann auch noch in seinem Tod barmherzig sein. Mit dem anderen, es gibt auch die Lebensspenden, sehr restriktiv, wenn ich eine Niere im nahen Verwandten zum Beispiel spende etc. Aber sich damit auseinanderzusetzen, ist doch das Mindeste, was man verlangen kann, wenn man sieht, wie hoch die Bereitschaft ist, selbst ein Organ zu nehmen, wenn man überleben will oder eine bessere Lebensqualität haben will, nicht an die Dialyse muss etc. Und ich habe seit meinem 16. Lebensjahr einen Organspendeausweis. Es hatte was damit zu tun, dass ich einen Bericht gesehen hatte, wie schlimm es ist, wenn jemand auf einer tickenden Liste sitzt. Also tickend meine ich damit die Warteliste, um ein Organ zu bekommen. Und jeder Tag ist ein Tag, der abgeschnitten wird und kürzer wird, was die Lebenserwartung auch angeht. Und dann habe ich mich da informiert, dann war das auch Thema bei uns in der Schule im Religionsunterricht. Und die Kirchen hatten da ja früher eine ganz andere Haltung. Die sagten also, Organspende, der Körper des Menschen muss unversehrt sein, auch nach dem Tod etc. Und mit Kardinal Lehmann hatte ich einen guten Draht, guten Kontakt. Und da ich auch Theologie studiert habe, haben wir uns oft ausgetauscht. Und er hat sich unglaublich für das Thema Organspende eingesetzt, dass das ein Akt der Nächstenliebe ist. Aber kommt auch nicht von selbst, also brauchen wir Rahmenbedingungen dazu. Und ich habe dann erlebt, dass ich irgendwie nie auf das Thema Organspende angesprochen worden bin, weder von meiner Krankenkasse noch sonst irgendwo. Und habe dann, als ich in den Deutschen Bundestag kam, damals die Arbeitsgruppe Transplantationsmedizin geleitet in einer Enquete-Kommission, die hieß Ethik und Recht in der modernen Medizin. Und seitdem hat mich das Thema nicht verlassen.
Wir haben es gerade schon im Einspieler schon gehört, ne? Es werden viel zu wenige Organe gespendet. Ich erinnere mich noch total, also ich habe auch einen Organspendeausweis und auch viele in meinem Umfeld, aber ich erinnere mich noch total an diese Berichterstattung damals, da war ich noch in der Schule, aber es ist mir total im Gedächtnis geblieben, über diese Skandale rund um diese Listen, ne? Was glaube ich auch bei vielen Menschen das Vertrauen in diesen Vorgang total geschwächt hat, also dass Menschen sich quasi einen höheren Listenplatz auf eine Art erkauft haben.
Es war weniger dieser Listenplatz sich erkaufen auf der Liste, sondern da gab es Leute, die Hand aufgehalten haben, die manipuliert haben oder die ihren Patienten auch durch Empathie was Besseres tun wollten. Aber wir haben Eurotransplant, wir haben die ganz klaren Kriterien, wer wann dran ist und das darf nicht vom Geldbeutel und nicht von irgendetwas, ich sag jetzt mal Materiellem abhängen, sondern rein von der medizinischen Indikation. Das ist ganz wichtig. Und jeder Skandal, Organspendeskandal, schreckt ab und ist ein Rückschlag für alle. Und sie haben natürlich auch Beispiele aus anderen Ländern. Gehen wir nur mal nach China, wo Inhaftierte oder zu Tode Verurteilte automatisch Organspender sein müssen. Und das ist etwas, was gegen die Würde des Menschen, die unantastbar ist, dagegen spricht natürlich.
Sie haben sich dieses Tattoo stechen lassen, damals sehr öffentlichkeitswirksam, was quasi diesen Organspendeausweis ja so ein bisschen ersetzt. Welche politische Lösung ist die, für die Sie ganz klar plädieren?
Ich selbst habe es mir nicht stechen lassen. Es gab zwei Varianten.
Aber Sie haben das war
ich
so
ein das Tattoo, was länger hielt. Also ja, es genau. War wie ein gestochenes war das. Und ich habe deshalb da mitgemacht, um darauf aufmerksam zu machen, sich zu bekennen tut nicht weh. Und sich zu bekennen ist eine Entscheidung. Man darf sich auch dagegen entscheiden. Auch das ist möglich. Aber es ist nicht zu viel verlangt, warum überhaupt sich entscheiden. Das muss man vielleicht erläutern. Wann ist man überhaupt als Organspender geeignet, wenn man hirntot ist? Nicht herztot, das gibt's auch in einigen Ländern, finde ich hochgefährlich, wenn man hirntot ist. Irreversibel. Das heißt, man ist nicht mehr ins Leben zurückzuholen. Man ist nur noch durch künstliche Maschinen, werden die Organe quasi am Leben gehalten. Und dann kann man Organspender werden. Aber wenn jemand, wann passiert das? Wenn man einen Schlag hatte, wenn man einen Motorradunfall hatte, nur mal so etwas, was ganz plötzlich passiert. Das heißt, wenn die Familie nicht vorbereitet ist. Aber heute ist die Zustimmungslösung, die erweiterte Zustimmungslösung so auch, dass die Familie gefragt wird. Und die sagt meist in einer solchen Situation, wenn der Angehörige aus dem Leben geschieden ist, ohne dass man damit gerechnet hat, meist nein. Mhm. So, und das der Familie abzunehmen, heißt, dass man sich vorher selbst über sich Gedanken macht, wäre ich bereit, in einem solchen Fall meine Organe zu spenden. Da haben wir jetzt das Organspenderegister, das würde ich aber ändern, weil wir haben nur 100.000 Leute, die es bisher gemeldet haben. Ich habe mich auch dran gesetzt, das ist so kompliziert und so aufwendig, das geht viel niedrigschwelliger, das würden wir sofort ändern. Zweiter Punkt, direkt in den Schulen, regelmäßig im Schulunterricht, dann ganz direkt bei der Fahrprüfung in der Fahrschule. Da hatten wir das Thema null. Auch, dass man vor Ort auch einen Organspendeausweis ausfüllen kann und sich registrieren lassen kann. Bei der Widerspruchslösung. Da gehe ich so ein bisschen schwanger, aber am Ende bin ich aus einem Grund oder bin ich aus mehreren Gründen dagegen. Widerspruchslösung heißt, dass jeder ist Organspender. Der Staat geht davon aus, es sei denn, ich widerspreche.
Ja, ihr müsst aktiv quasi dem widersprechen.
Und das heißt, also da ist die Unversehrtheit, da ist der eigene Wille. Also nicht zu, also keine Zustimmung heißt nicht Zustimmung. Das würde auch unser Rechtssystem massiv verändern. Und ich habe auch die Befürchtung, dass gerade dann viele Leute, die sich damit nicht beschäftigt haben, aus einem Reflex heraus erstmal widersprechen, damit man safe ist. Ja. Und das könnte sogar eher schlechter sein. Und insofern sage ich, Schule mehr aufklären, Kampagnen im öffentlichen Raum sieht man kaum. Dann die Krankenkassen müssen regelmäßig abfragen, das ist wichtig. Also dieses Konfrontieren, Aufklären, das ist sehr, sehr wichtig.
Mehr Touchpoints.
Mehr Touchpoints.
Im Leben damit.
Sehr gut,
ja. Genau. Aber das stimmt, wenn ich so überlege, wann mir das Thema begegnet ist, dann sind das irgendwie auch 3 ARD-Berichte, die ich irgendwann mal gesehen habe und relativ wenig Kommunikation dazu. Mhm. Vielleicht auch, weil es einfach ein Thema ist, mit dem man sich ungern beschäftigt. Ne? Haben Sie Verständnis für Leute, die, Sie haben ja gesagt, ne, jeder Mensch hat da einen freien Willen. Haben Sie Verständnis für Leute, die sagen, ich möchte das nicht, weil mir der Gedanke einfach komisch vorkommt?
Verständnis habe ich da natürlich für. Alles andere wäre auch Fun dieser Welt. Weil diese Vorstellung, dass einem Organe entnommen werden und diese Organe hilfreich einem Lebenden sein können. Diese Vorstellung, das zu abstrahieren, dass diese Organe für sich ja nicht leben könnten, ohne mein funktionierendes Hirn, das ja dann Hirntod ist. Das ist, glaube ich, schwierig für Nicht-Mediziner. Ich bin auch keine Medizinerin, aber man muss sich schon damit beschäftigen und auch erläutern. Es müssen immer 2 unabhängige Ärzte sein, die diesen Hirntod dokumentieren und auch verifizieren. Es gibt einen Transplantationsbeauftragten in den Kliniken. Also das sind schon Punkte. Und es geht auch, dann am Ende geht es ja auch um eine gewisse Pietät bei einem Leichnam, wenn ihnen die Organe entnommen worden sind und ihre Angehörige sie nochmal sehen wollen. Das gehört heute auch ganz klar dazu, dass es auch um Ästhetik geht, dass man da nicht sagt, komm, jetzt holt man mal alles raus und dann sieht es aus, wie es aussieht. Das ist auch nicht der Fall.
Organspende als 3. Maßnahme, die Sie in der absoluten Mehrheit mitbringen würden. Ich fasse nochmal zusammen für alle, denen es jetzt schon zu lange her ist. Also Frauen in der Politik stärken, ein grundsätzlich anderes Startschusssystem oder Startschusspaket für die Wirtschaft, als die Ampel es jetzt vorhat, und einfacher Organspenden, beziehungsweise das Thema populärer machen in Deutschland. Nehmen Sie uns mal mit, was wäre Deutschland für ein Land, wenn die CDU die absolute Mehrheit hätte? Was wäre anders als jetzt?
Die Entscheidungen wären klarer. Die wären ganz klarer ausgerichtet auf Sicherheit, auf Wohlstand und Wachstum. Und daraus kann man dann wirklich auch verteilen, das andere, was man für wichtig hält. Das heißt, Klimaschutz und Transformation finanzieren. Das dann auch. Wir wären viel offener für das Thema Innovation. Also ein politisches Ziel zu benennen, aber nicht ins Mikromanagement zu gehen und vorzuschreiben, das Instrument, sondern Forschung, Innovation, das zu ermöglichen. Das ist was uns sehr am Herzen liegt. Und vor allen Dingen, dass jeder seine eigenen Talente auch nutzt. Also das ist ein Recht, aber es ist auch eine Pflicht in einer Gesellschaft. Also, dass Arbeit sich lohnt, dass Motivation sich lohnt und dass auf der anderen Seite Solidarität nicht nur in eine Richtung geht, sondern in beide Richtungen. Und was wäre das für ein Land? Ich würde sagen, eins, wo sich die Leute anstrengen, wo wir steigende Patentanmeldungen haben, wo wir in der Schule klare auch Bewertungsgrundlagen haben, wo wir Frauen haben, die Lust haben auf Chefetagen und auf das, worauf sie halt immer Lust haben, ist sich auch trauen. Und ein Deutschland, das in Europa wieder mit Frankreich Führungsposition einnimmt und auch wieder ein Motor in Europa wird.
Julia Klöckner in der absoluten Mehrheit. Ich habe jetzt zum Schluss noch eine Frage, die wir natürlich jedem Gast stellen. Wir sind ja alle hier als junge Leute viel auf TikTok unterwegs. Und wir haben da ein Video von Ihnen gefunden, wie Sie beim CDU-Parteitag alles geben auf dem Dancefloor. unter anderem mit Jens Spahn.
Das war auf meinen 50. Geburtstag.
Ach, das war okay. Das
war der 50. Das andere war Bundesparteitag.
Bundesparteitag war, glaube ich, auch das Video von Friedrich Merz, ne, mit seiner Frau.
Genau.
Okay, dann 50. Geburtstag. Da müssen wir jetzt natürlich fragen, wenn mal wieder der nächste Runde Geburtstag ansteht oder vielleicht das große Wirtschaftspaket der Union dann doch irgendwann verabschiedet wird, welcher Song läuft dann, wenn Sie feiern?
Gloria Gaynor, I Will Survive.
I Will Survive. Vielen Dank, Frau Klöckner, dass Sie hier waren. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann klickt doch gerne mal auf die 5 Sterne und folgt uns. Und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperball im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Ja, das ist total geil, du. Ey, ganz ehrlich, du Henkes Corner. Du. Ey, guck dir das an, das ist total geil, du.
Warte, ich muss einölen.
Ich bin Henke und in meiner Corner bekommt ihr geile Gäste und den besten Blick hinter die Kulissen von Popkultur und Social Media.
Ich hasse das so
sehr. Ich hasse
es. Das ist einfach nur peinlich.
Ich hasse es. Es ist alles voll damit. Alles ist voll.
Ja, es ist auch nicht lustig. Ja. Es ist einfach nicht lustig.
Mein Dad hat mich immer Mike Molto oder Zwerg Müsli genannt. Ich glaube, könnte ich die Zeit zurückdrehen, würde ich mich statt Zabex Mike Molto nennen.
Du Eumel. Du Schlawiner.
Eumel ist geil.
Aber das verwende ich dann, wenn, dann eher ironisch.
Ihr Ferkel.
Ja, überhaupt so tierische Begriffe finde ich ganz cool.
Komische Angewohnheiten.
Immer noch dieselben.
Ja, immer noch dieselben.
Immer so. Nee.
17 Tropfen auf der linken Schulter. Er hat gesagt, einseifen. Und ich sag dir ehrlich, Henke, trocken einseifen, da fühlst du dich wenig schon räudig. Das ist einfach
das
so ein Mechanismus,
los,
wo du dir als Mensch denkst, das, was ich hier gerade mache, ist falsch.
Also rein in die Käppig-Schüler, Füße hoch und ab in die Henkes Corner. Auf YouTube, in den Mediatheken und überall, wo es Podcasts gibt.